SRF 1.
.30 Uhr. Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Das krebserregende Gas Radon. Wissen Sie, ob Ihr Haus belastet ist?
Es muss nicht jedes Haus gemessen werden. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Risikogebiet ich bin. Deswegen ist es je nachdem auch nicht angezeigt, dass ich mein Gebäude messen muss.
Sagt der Experte vom Bundesamt für Gesundheit. Und doch, es muss etwas getan werden. Die Messquote ist noch viel zu tief, wie neue Zahlen zeigen. Die Schweiz wird ihrem humanitären Image gerecht, wie dank der Eidgenossenschaft im Iran Menschen zu Krebsmedikamenten kommen. Das Königreich geht.
It's a sad day that we're leaving Europe.
It's fantastic. So I think we should be given a chance on our own.
Großbritanniens EU-Austritt spaltet die Bevölkerung. Unser Schwerpunkt mit Tagesgespräch. Dort analysiert unser langjähriger Korrespondent Martin Aliot das «Wie weiter jetzt?». Rendezvous. Im Studio begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Es ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs in der Schweiz, Radon. Jedes Jahr sterben laut Bundesamt für Gesundheit 200 bis 300 Menschen an den Folgen des radioaktiven Edelgases, das aus dem Untergrund aufsteigt. Das müsste nicht sein. Gebäude lassen sich relativ einfach vor der Radongefahr schützen. Vor 8 Jahren hat der Bund deshalb einen Aktionsplan lanciert. Doch jetzt zeigt eine Auswertung, viele Maßnahmen sind nur ungenügend umgesetzt worden. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Gefahr kommt von unten. Durch undichte Stellen in der Gebäudehülle dringt Radon in das Hausinnere ein und sammelt sich in der Raumluft an. In größeren Konzentrationen kann das radioaktive Edelgas zu Lungenkrebs führen. Seit 1. Januar 2018 schreibt die Strahlenschutzverordnung deshalb vor, dass ein Gebäude ab einer gewissen Radonkonzentration saniert werden muss. Dieser Referenzwert ist eine Folge des Nationalen Aktionsplans Radon, den der Bundesrat vor 8 Jahren lanciert hat, in der Absicht, dass künftig deutlich mehr Radonmessungen in Schweizer Gebäuden durchgeführt werden und, wo nötig, Sanierungen der Gebäude. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, hat den Aktionsplan, der in diesem Jahr ausläuft, extern überprüfen lassen. Die Resultate sind wenig schmeichelhaft. Daniel Storch, Leiter der Sektion Radiologische Risiken im BAG, stellt fest:
Wir sind nicht da, wo wir sein wollen, und wir haben deutlichen Handlungsbedarf erhalten.
Nur gerade in 6% aller Gebäude in der Schweiz sind überhaupt Radonmessungen durchgeführt worden. Wie viele Gebäude saniert worden sind, das könne man nicht feststellen, heißt es in der Evaluation, weil es dazu schlicht keine Daten gebe. Das sei ganz klar nicht zufriedenstellend. BAG-Experte Storch meint dazu:
Bei diesem Prozess müssen wir nochmals über die Bücher. Im Moment ist es so, dass wir Radon-Fachpersonen haben, die Messungen durchführen, Messstellen. Und diese Messresultate, die müssen in die Datenbank eingetragen werden. Bei den Sanierungen gibt es eine solche Pflicht nicht. Wir wollen diesen Prozess vereinheitlichen, sodass wir eigentlich von der Messung über die Sanierung bis nach Messung mehr Daten erhalten.
Bloß ein Fünftel der Gebäude mit Überschreitungen des Richtwertes seien heute wahrscheinlich saniert, schätzen die Kantone. Aber auch beim Schutz von Neubauten vor Radon besteht ein gröberes Defizit. So müssten die Baubewilligungsbehörden ab diesem Jahr eigentlich jedes Bauprojekt daraufhin überprüfen, ob die Radon-Vorschriften eingehalten werden. Doch erst 3 Kantone würden dies tun, heißt es im Bericht. 8 Kantone hätten vor, eine solche Prüfung einzuführen, alle anderen Kantone hingegen nicht. Das will das BAG so nicht hinnehmen.
Selbstverständlich müssen wir da noch ein bisschen nachwirken. Wir wollen die Kantone in die Pflicht nehmen und nochmals sensibilisieren und darauf hinweisen, dass es eben in ihrer Verantwortung ist, diese Informationen abzugeben.
Die breitenwirksame Umsetzung der Maßnahmen im Aktionsplan sei wenig fortgeschritten, stellt die Evaluation zusammenfassend fest. Dem Bundesamt für Gesundheit bleibt deshalb nichts anderes übrig, als eine Neuauflage zu planen. Noch einmal Daniel Storch.
Wir sind im Moment in der Erarbeitung eines neuen Aktionsplans. Der ist vorgesehen ab 2021 bis 2030, also über eine lange Periode, und nimmt natürlich diese Punkte aus der Evaluation auf. Wir haben deutlichen Handlungsbedarf gesehen bei den Sanierungen, dass dieser Prozess deutlich mehr durchgeführt wird, dass wir dort auch mehr Kenntnisse darüber erhalten und eigentlich die Sensibilisierung und Information der Bevölkerung.
Der neue Radon-Aktionsplan soll im Frühling vom Bundesrat verabschiedet werden.
Philipp Burkhardt. Und wenn Sie wissen möchten, ob eine Radonmessung in Ihrem Gebäude sinnvoll ist und welche Sanierungsmaßnahmen es gibt, in Kürze finden Sie auf unserer Webseite srf.ch/news Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Radon. Damit zur Nachrichtenübersicht mit Matthias Strasser.
Das Schweizer Außendepartement EDA bemüht sich nach eigenen Angaben darum, Schweizerinnen und Schweizer aus China auszufliegen. Allerdings sei im Moment nicht klar, wann so ein Rückreiseflug stattfinden könnte. Das sagte das EDA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kisten SDA. Man arbeite mit anderen Ländern zusammen, hieß es weiter. Zur Anzahl Rückreisewilliger machte das Außendepartement keine Angaben. Zahlreiche Länder, darunter die USA, Japan oder Deutschland, haben bereits Bürgerinnen und Bürger aus China ausgeflogen oder sind daran, dies zu tun. Der Detailhändler Migros will das umsatzstärkste Einkaufszentrum der Schweiz verkaufen. Man suche einen Käufer für das Glattzentrum im zürcherischen Wallisellen, heißt es in einer Mitteilung des Migros-Genossenschaftsbundes. Hintergrund sei eine Neuausrichtung. Immobilien gehörten nicht mehr zu den strategischen Geschäftsfeldern der Migros, heißt es zur Begründung. Wie die Migros weiter schreibt, will sie ihre Läden im Glattzentrum künftig mieten. Man halte nach dem Verkauf am Standort fest. Fast 6,2 Millionen Motorfahrzeuge sind im letzten Jahr auf Schweizer Straßen unterwegs gewesen, 46.500 mehr als im Jahr zuvor. Die Mehrheit der Fahrzeuge waren Personenwagen, darunter befanden sich laut dem Bundesamt für Statistik mehr Elektroautos als im Vorjahr. Von den neu zugelassenen Personenwagen seien letztes Jahr gut 4% rein batteriebetrieben gewesen, heißt es in der Straßenfahrzeugstatistik. Trotz der Zunahme bei den alternativen Antrieben stiegen die durchschnittlichen CO2-Emissionen der neu zugelassenen Personenwagen an. Im Osten Australiens sind die Buschbrände wieder aufgeflammt. Sie bedrohen nun die Hauptstadt Australiens, Canberra. Die Behörden dort haben den Notstand verhängt. Die Bewohner und Bewohnerinnen der südlichen Vorstädte Canberras wurden aufgefordert, sich für eine Evakuierung bereit zu halten. Die Brände dort könnten außer Kontrolle geraten. Bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa gibt es vorerst keine weiteren Streiks des Kabinenpersonals. Nach monatelangen Verhandlungen und über 2000 bestreikten Flügen haben sich die Lufthansa und die Gewerkschaft UFO auf ein Schlichtungsverfahren geeinigt. Die Regelung sieht auch ein Streikverbot bis zu einer definitiven Einigung vor. Das Kabinenpersonal erhalte im Gegenzug eine einmalige Zahlung von 1500 Euro und Verbesserungen in der Einsatzplanung, teilen Lufthansa und UFO gemeinsam mit. Das Wetter. Es ist wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Am wenigsten Sonnenschein gibt es am Jura-Nordfuss, am meisten im Süden und in den Alpen. Morgen nimmt die Bewölkung nach einem teils sonnigen Morgen zu und es kommt aus Westen Regen auf. Im Süden bleibt es trocken. Dabei ist es sehr mild mit 11 bis 14 Grad. Morgen zieht der Südwestwind an.
So leben ist schwierig, wenn Medikamente in den Apotheken fehlen, medizinische Geräte für wichtige Untersuchungen nicht aufzutreiben sind und gewisse Nahrungsmittel nur noch in der Erinnerung existieren. Für die Iranerinnen und Iraner ist der Alltag beschwerlich. Es mangelt an vielem, seit die drakonischen Wirtschaftssanktionen der USA in Kraft sind. Jetzt aber zeichnet sich eine leise Entspannung ab. Ein entsprechendes Abkommen kommt demnächst zustande. Und die Schweiz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti hat die ganze Geschichte.
Wenn der Iran humanitäre Güter von Schweizer Unternehmen importieren will, kann er dies bald sehr viel einfacher tun. Das Geld muss Teheran nicht mehr über verschlungene Wege ins Ausland bringen, sondern kann es ganz einfach auf ein Bankkonto überweisen, ohne dass die Bank die US-Sanktionen verletzt. Dieser neue Zahlungskanal wurde am Montag erfolgreich getestet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilte. Der Iran transferierte einen Betrag von 2,3 Millionen Euro auf ein Konto der Genfer Bank BCP. Im Gegenzug lieferte der Pharmakonzern Novartis Krebsmedikamente und Medikamente für Organtransplantationen in den Iran. Federführend bei der Installierung dieses Zahlungskanals ist das SECO. Das hat seinen Grund, denn die Schweiz vertritt seit 40 Jahren die Interessen der USA im Iran. Das SECO hat in den vergangenen gut eineinhalb Jahren intensive Verhandlungen geführt mit dem Iran und den USA. Und es hat nach Banken gesucht, die bereit sind, die Zahlungen abzuwickeln. Das war ein schwieriges Unterfangen. Viele Banken fürchteten sich davor, ins Kreuzfeuer der USA zu geraten. Damit dies nicht geschieht, dafür soll nun das sogenannte Swiss Humanitarian Trade Agreement sorgen. Die Verhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss, heißt es von Seiten des Bundes. Mit diesem Abkommen werden die Zahlungen der Iraner und die humanitären Lieferungen der Schweizer Unternehmen gewissermaßen abgesegnet durch das US-Finanzministerium. Im Gegenzug verpflichten sich die Unternehmen und Banken, dem SECO Informationen zur Verfügung zu stellen. So ist sichergestellt, dass humanitäre Güter in den Iran gelangen können, ohne dass dabei die US-Sanktionen unterlaufen werden. Denkbar ist, dass das Zahlungssystem auch als Modell für andere sanktionierte Länder dienen könnte, sofern es sich in der Praxis bewährt.
Das Wichtigste illustriert und eingeordnet, das ist Ihr Rendezvous. Weiter geht's mit diesen Themen. Eins ist klar. Um 23 Uhr ist Schluss mit den starken Banden zu Brüssel. Wir schalten nach Großbritannien, das feiert oder hadert. Bilder eines gespaltenen Königreichs. Vergeben, aber nicht vergessen soll man den Holocaust. In Genf kamen diese Woche Kinder von Opfern und Tätern zusammen.
Für mich ist es ein Akt des Respekts diesen Opfern gegenüber und den Vätern von Yvonne und von Jean-Michel gegenüber, die ihr Leben gelassen haben, offen und ehrlich darüber zu reden.
Unser Westschweiz-Korrespondent war dabei. Es war einmal eine EU. Es war einmal eine EU mit Großbritannien. Und jetzt scheidet das Inselreich wirklich aus. Nach 1000 Tagen hin und her verlässt Großbritannien um 23 Uhr formell die Europäische Union. Ein Tag voller Emotionen. Wer für den Brexit gestimmt hat, freut sich. Die andere Hälfte ist traurig. Der Brexit hat die britische Gesellschaft tief gespalten. Und das ist auch in diesen Tagen des Abschieds hör- und spürbar. Auslandredaktor Patrick Wilser hat sich in der südenglischen Hafenstadt Dover umgehört.
Feuerwerk, Gedenkmünzen, Glockengeläut. Die Briten erleben heute um Mitternacht ohne Zweifel einen historischen Moment. Doch die Ungewissheit, was da kommt, ist groß. Er wisse auch nicht, wie dieses Abenteuer ende, sagt dieser Mann in der Innenstadt von Dover. Aber
I think we should be given a chance to see how we do.
Ich denke, man sollte uns die Chance geben, unsere Grenzen wieder zu kontrollieren und wieder etwas aus unserem Land zu machen. Während Jahren zahlten wir Europa Milliarden und nichts hat sich geändert. Jetzt können wir unser Geld wieder selbst verwalten und dort investieren, wo wir es für nötig halten. Die Schweiz ist ja auch nicht Mitglied der Europäischen Union und ist trotzdem ein wunderbares Land. Diese Chance wollen wir nun auch bekommen.
Nancy, eine 42-jährige Kindergärtnerin, welche zufälligerweise mithört, schüttelt den Kopf. Was soll das für eine Chance sein? Sie kann die Euphorie über den Austritt schlicht nicht teilen.
It's a sad day that we're leaving Europe. Well,
es ist ein trauriger Tag. Ich bedauere, dass wir Europa verlassen. Teil der Europäischen Union zu sein, gab den Leuten die Freiheit, sich überall niederlassen zu können, ohne Visa reisen zu können und ohne komplizierten Bürokram überall arbeiten zu können. Das nenne ich Chance. Ich befürchte, dass die Konservativen unsere Arbeits- und Bürgerrechte verschlechtern werden. Ich glaube, wir hatten viel mehr Rechte als Mitglied der Europäischen Union.
Das sei doch reine Panikmache, meint Wycliffe, der in Dover vor einem Laden steht. Wir sind doch kein Entwicklungsland, sondern die älteste Demokratie der Welt. Endlich werde Großbritannien aus der Knechtschaft der Bürokraten in Brüssel entlassen.
Nun können wir wieder selber bestimmen, wer in unser Land darf und wer nicht. Wir können wieder selber entscheiden, was in unserem Land geschieht und müssen uns von anderen Regierungen keine Vorschriften mehr machen lassen. Wir müssen zudem Brüssel nicht mehr jährlich mehrere Milliarden Pfund überweisen.
Nikolai muss man nicht ansprechen. Er spricht den Reporter an. Warum geht es hier? Brexit? Oh Gott, das Gesicht des 23-jährigen Slowaken verdüstert sich.
Als ich in dieses Land kam, war ich noch ein Säugling. Meine Eltern kamen nach Großbritannien, weil sie ein besseres Leben suchten. Hier in England verdient man in einer Woche gleich viel wie in der Slowakei in einem Monat. Es gibt zudem gute Schulen. Und ich liebe diese wunderbare Königin.
Nikolai hat vor 2 Jahren die Berufsschule als Mechaniker beendet. Seither sucht er eine Arbeit und hofft, dass seine Familie Großbritannien nach dem Brexit nicht verlassen muss.
Ich fürchte, die Menschen, die aus aller Welt nach Großbritannien kamen, werden nun viel verlieren. Ihre Wohnungen, ihre Jobs und insbesondere ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft.
Viele Migranten hätten deshalb Angst. Doch wenn die Briten ihn und seine Familie nicht mehr wollten, würden sie wohl weiterziehen. Die Mutter habe kürzlich Belgien erwähnt. Offenbar ein schönes Land, habe er gelesen. Auch in Belgien gäbe es eine Königin, aber keinen Brexit.
Patrick Wilser mit Stimmen aus Dover. Nach 47 Jahren verlässt das Vereinigte Königreich die Europäische Staatengemeinschaft. Bis Ende Jahr müssen Großbritannien und die EU ihr neues Verhältnis definieren. Soweit die Verhältnisse im Ausland. Im Inland setzt der Brexit das Vereinigte Königreich einer Zerreißprobe aus. Die Schotten liebäugeln mit der Unabhängigkeit, die Nordiren denken an die Wiedervereinigung mit der Republik Irland und auch in Wales stellen sich viele Fragen zur Zukunft innerhalb Großbritanniens. Martin Alliot hat in der walisischen Hauptstadt Cardiff mit einem Politologen gesprochen.
Her Majesty has signified her royal assent to the following Act. European Union Withdrawal Agreement Act 2020. Order, order.
Ihre Majestät habe dem Scheidungsabkommen mit der EU zugestimmt, verkündete der neue Speaker vor 8 Tagen im Unterhaus, wie wenn es sich um das Menü in der Kantine handelte. Der Fraktionsführer der schottischen Nationalisten, Ian Blackford, meldete sich zu Wort.
Those that voted for the Conservative Party in England have got what they wanted for.
Die englischen Wähler der konservativen Partei hätten erhalten, was sie sich wünschten.
I must say to the House that this is a constitutional crisis. We are faced with a situation which is completely unprecedented.
Das Land befinde sich in einer Verfassungskrise, denn die Regierungen in Edinburgh, Belfast und Cardiff hätten ihre Zustimmung zu diesem Gesetz verweigert. Diese wäre gemäß der sogenannten Sewell-Konvention erforderlich, sobald ein Gesetz die teilautonomen Regionen mitbetrifft. Professor Richard Wynne-Jones lehrt an der Uni Cardiff Politik. Er befasst sich intensiv mit der englischen Befindlichkeit.
I think it's genuinely hard to see how the state remains as a going concern into the medium term.
Es sei schwer auszumachen, wie dieser Staat mittelfristig funktionsfähig bleiben könne.
For leavers, the 31st of January is Independence Day.
Für die Befürworter des Austritts sei der 31. Januar der Unabhängigkeitstag, den sie gebührend feiern möchten. Doch Wynne-Jones meint, der Traum eines globalen Großbritanniens beruhe auf einer Fehleinschätzung. Das Land kehre nicht zu einem imperialen Ideal zurück. Die EU-Mitgliedschaft sei kein Irrweg gewesen.
Actually, what's going to appear like the mistake is Brexit, not the years that the UK was a member of the European Union.
Nicht die EU-Periode werde sich als Fehler herausstellen, sondern der Brexit. Wynne-Jones weist darauf hin, dass das Land gespalten bleibe, dass die Verlierer des Brexit-Referendums ihre Zustimmung weiterhin verweigerten, dass die Sieger keine Konzessionen gemacht hätten.
If it's a choice between the Brexit that people want and maintaining the future of the Union.
Vor die Wahl zwischen ihrem erwünschten Brexit und dem Zusammenhalt des Landes gestellt, wähle die überwältigende Mehrheit der Brexit-Befürworter in England Brexit. England beherberge 85% der britischen Bevölkerung. Der Scheidungsvertrag sei deutlich.
The UK government is putting a big economic wall between Northern Ireland and the rest of the UK. And so that is a pretty compelling case for Irish unity, if ever there was one.
Die britische Regierung habe eine harte Wirtschaftsgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien errichtet. Wenn das kein Argument für die irische Wiedervereinigung sei, London habe den Nordiren deutlich gemacht, sie seien unerwünscht. Die Forderung der schottischen Nationalisten nach einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum könne nicht ewig abgelehnt werden, sonst drohe ein ähnlicher Konflikt wie zwischen Spanien und Katalonien.
Certainly Northern Ireland, and I would say almost certainly Scotland, will, in the medium term, as you say, will have the opportunity to vote on secession.
Nordirland werde sicher, Schottland wahrscheinlich, mittelfristig über die Abspaltung vom Königreich abstimmen, Sezession. Selbst in Wales gewinne der Gedanke an Unabhängigkeit an Boden. Dabei gehe es um einen Konflikt der Identitäten. Wer sich in England eher englisch als britisch fühle, sei für den Brexit. Wer sich in Wales eher britisch als walisisch fühle, ebenfalls.
The extent to which the kind of state crisis, the crisis of territorial integrity, which the UK has already been plunged into.
Die britische Krise der territorialen Integrität sei aufgrund der Behandlung Nordirlands im Scheidungsabkommen bereits im Gange. Alle Stränge seien verknüpft. Daher halte er die Lage für außerordentlich gefährlich.
Der Bericht von Martin Alliot aus Cardiff. Und Martin Alliot hören wir in etwa 8 Minuten wieder im Tagesgespräch. 75 Jahre nach Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Anfang Woche erinnerte sich die Welt an das unbeschreibliche Grauen. Und der deutsche Bundespräsident Steinmeier gab im Bundestag zu bedenken:
Wir werden heute neue Formen des Gedenkens finden müssen für eine junge Generation, die fragt, was hat diese Vergangenheit mit mir, mit meinem Leben zu tun?
Wie hält man die Erinnerung an die Shoah, an den Holocaust auch hier in der Schweiz aufrecht? Zum Beispiel mit Gesprächen mit ehemaligen KZ-Insassen. Weil diese aber immer älter und darum immer seltener werden, wird nun die zweite Generation, werden also die Kinder der deportierten Menschen immer wichtiger. In Genf haben 2 solcher Nachfahren von getöteten Widerstandskämpfern mit 2 Nachfahren von Nazis diskutiert. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli hat mitgehört.
Knapp 400 Zuhörerinnen und Zuhörer sind gekommen am Mittwochabend in den Hörsaal der Universität Genf. Vorne sitzen 2 ältere Frauen und 2 Männer, Barbara Brix und Ulrich Ganz, beide Nachfahren von Nazis. Nazis, die bei der SS gedient hatten. Daneben sitzen Jean-Michel Gousseau und Yvonne Cossu, deren Väter sich für die französische Résistance, den Widerstand gegen die deutschen Besatzer, engagiert hatten. Und die deswegen deportiert und getötet wurden. Yvonne Cossu war 8 Jahre alt, als ihr Vater verhaftet wurde. Er verstarb unmittelbar vor Kriegsende im Konzentrationslager Neuengamme in der Nähe von Hamburg. Das weckte bei ihr Abscheu und lange wollte sie nichts von Deutschland wissen, sagt die 84-jährige Französin.
Ich hatte einen furchtbaren Hass, ich weigerte mich, Deutsch zu lernen. Erst als erwachsene Frau konnte ich akzeptieren, dass nicht alle Deutschen Nazis waren. Das war ein Fortschritt. Aber ich ging erst im Alter von 60 Jahren nach Deutschland.
Und dort traf Yvonne Cossu 2009 an einem Anlass der Gedenkstätte des KZ Neuengamme auf Jean-Michel Gousseau, Barbara Brix und Ulrich Ganz. Nazi-Nachfahrin Brix hatte eine andere Beziehung zu ihrem Vater als Yvonne Cossu. Sie lernte ihn erst im Alter von 6 Jahren kennen, als er vom Krieg nach Hause kam. Obwohl sie noch Jahrzehnte mit ihrem Vater verbringen konnte, stellte sie ihm kaum Fragen zum Krieg, sagt die heute 78-jährige Hamburgerin.
Er saß in einem Rollstuhl, er hatte keine Beine mehr. Und das wäre ein Grund gewesen, ganz kindlich naiv zu fragen, was ist denn eigentlich, wo sind denn deine Beine geblieben, Vati? Aber nicht mal diese eigentlich ganz unschuldige Frage habe ich gestellt, geschweige denn Fragen, die viel tiefer sich mit Schuld und mit Verbrechen beschäftigt hätten.
Die Nazi-Vergangenheit deckte sie erst nach dem Tod des Vaters auf, wie Ulrich Ganz auch. Es zeigte sich, beide Väter waren Mitglieder der Einsatzgruppen im Osten, die hinter der Frontlinie in der Sowjetunion nachrückten und Juden, Kommunisten, Behinderte und Zigeuner töteten. Dass ihre Väter für die Ermordung tausender Menschen mitverantwortlich waren, ist für sie bis heute schwierig zu verstehen. Aber gerade wegen dieser Last sehen sich BRICS und Gans in der Pflicht, immer wieder darüber zu reden, auch wenn das im Fall von Ulrich Gans bei einem Teil der eigenen Familie auf Ablehnung stößt. Ulrich Gans sagt dazu:
Für mich ist es ein Akt des Respekts diesen Opfern gegenüber und den Vätern von Yvonne und von Jean-Michel gegenüber, die ihr Leben gelassen haben, offen und ehrlich darüber zu reden.
Und diese Haltung hilft auch den Nachfahren aus Frankreich, ihre Abscheu gegenüber Deutschland zu überwinden. Yvonne Cossu sagt:
Ich hätte mir früher nie vorstellen können, mit Nachfahren von Nazis befreundet zu sein. Aber sie sind nicht verantwortlich für die Taten ihrer Väter. Und dass sie den Mut haben, darüber zu sprechen, finde ich bewundernswert.
Dass diese Nachfahren in Genf sprachen, ist auf den Verein SICAT zurückzuführen, der seit 30 Jahren in der Westschweiz gegen Antisemitismus kämpft. Und auch die UNO unterstützt diese Gespräche. Antisemitismus sei auch heute noch ein Problem, sagt SICAT-Generalsekretär Johann Gürfinkel.
Si on parle de l'antisémitisme, regardez la situation en France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne.
Schauen Sie die Lage in Frankreich, in England, in Belgien oder Deutschland an. Überall nimmt Gewalt gegenüber Juden zu. In der Schweiz haben wir nicht die gleiche Situation, aber auch für die Schweiz sind wir beunruhigt.
Die SICAT will deshalb das Programm ausbauen, damit die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz weiterhin diskutiert werden.
Andreas Stüdli. Die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau ist eines der großen Themen des Monats. Doch in diesem Januar haben auch andere Themen zu reden gegeben, zum Beispiel das Coronavirus oder der Tod eines großen britischen Komikers. Die Worte des Monats, zusammengestellt von Simon Loy.
Terry Jones. War die Seele der exzentrischen Monty Pythons. War Brians Mutter in der Bibelfilm Persiflage The Life of Brian.
He's not the Messiah, he's a very naughty boy. Now go away!
Who are you?
I'm his mother, that's who.
War Autor, Regisseur, Mittelalter-Experte. Bis er an Demenz erkrankte und diesen Monat starb. Im Alter von 77 Jahren.
And now for something completely different.
We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war.
Das neue Jahr hat kaum begonnen, da töten die USA eine der zentralen Figuren des iranischen Regimes, General Qasem Soleimani, Strippenzieher der iranischen Militäroptionen in Irak und Syrien. Man habe Soleimani getötet, um einen Krieg zu verhindern, nicht um einen zu beginnen, sagt US-Präsident Trump. Iran beschießt in der Folge zwei Stützpunkte der Amerikaner in Irak. Es ist eine erste, vorwiegend symbolische Reaktion.
And now for something completely different.
A very cordial welcome to the 50th annual meeting of the World Economic Forum.
Davos und WEF-Gründer Klaus Schwab stehen diesen Januar wieder im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hält die Eröffnungsrede am 50. Weltwirtschaftsforum.
The world is on fire. The consequences for humans and nature are disastrous.
Und während Sommaruga in Davos oben den ganz Wichtigen ins Gewissen redet, redet ETH-Klimaforscher Reto Knutti am Stromkongress in Bern Klartext.
Das Eis schmilzt, wenn es zu warm wird. Egal, ob Sie Grün wählen oder SVP, es schmilzt immer zum gleichen Zeitpunkt.
Und während Knutti das sagt, wüten im Südosten Australiens verheerende Buschbrände. Über 30 Menschen kommen bis heute ums Leben, mehrere tausend Häuser und Abermillionen von Tieren verbrennen. Zwar hat es in den letzten Tagen jetzt stark geregnet.
Downpour, the heaviest rain in months, setting in up and down the east coast. A drenching from Victoria to Queensland.
Doch.
But we need more. We need lots more.
Wir brauchen mehr, viel mehr Regen, sagt diese Frau. Übrigens, der US-Präsident war auch wieder in Davos, um Wahlkampf zu machen. Und Greta Thunberg war auch dort, um zu mahnen. Und am Schluss bilanzieren zu müssen, die Klimabewegung mit ihren Forderungen, die sei komplett ignoriert worden.
Before we came here, we had a few demands. And of course, those demands have been completely ignored, but we expected nothing less.
And now for something completely different.
Wengen, Kitzbühel, Kitzbühel, Adelboden und zwei Schweizer ganz oben, Jul und Feuz.
Ziles. Umlegen und drauf.
Wow, ja. Super, super, das ist genial, das super, ist die schön. Bestzeit von Beat Feutz.
Von dem hat man als kleiner Bub nicht einmal dürfen träumen, ehrlich gesagt. Und, vor 10 Jahren war ich das erste Mal hier gewesen, und jetzt 3 Siege, ja, unbeschreiblich für mich.
Achtung, Speedmessung, 143.
Das zu erleben, zu dürfen, ist richtig unglaublich.
Die Worte des Monats Januar 2020 von Simon Loy. Eins nach eins, Zeit fürs Tagesgespräch über Historisches, den formellen Austritt Großbritanniens aus der EU mit unserem langjährigen Korrespondenten Martin Alliot im ersten und vierten nach den Schlagzeilen mit Matthias Strasser.
Die Schweizer Bevölkerung ist ungenügend vor dem krebserregenden radioaktiven Gas Radon geschützt. Dies zeigt eine Untersuchung im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit. In den vergangenen 8 Jahren seien in nur 6% aller Gebäude Radonmessungen durchgeführt worden. In der Schweiz sind im letzten Jahr gut 14.200 Asylgesuche gestellt worden. Das sind 6,5% weniger als im Vorjahr. Und es ist die tiefste Zahl seit 2007, wie das Staatssekretariat für Migration mitteilt. Das Schweizer Außendepartement EDA bemüht sich nach eigenen Angaben darum, Schweizerinnen und Schweizer aus China auszufliegen. Allerdings sei im Moment nicht klar, wann so ein Rückreiseflug stattfinden könnte. Dies erklärte das EDA auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Kisten SDA.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.